Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Arabische Großfamilien und ihre brutalen Paten halten ganze Stadtteile im Griff und scheren sich nicht um deutsche Gesetze. So in etwa sieht das Bild von Clankriminalität in der Öffentlichkeit meist aus. Was der Buchmarkt zu solchen Klischees, aber auch zu deren Aufklärung beiträgt, darüber sprechen wir gleich. Tschetschenen legen sich mit arabischem Clan in Berlin an. Das war eine Schlagzeile vor ein paar Tagen. Das Thema Clankriminalität ist sehr präsent, auch auf dem Buchmarkt. Wir schauen uns heute deshalb einige ganz aktuelle Sachbücher und auch einen Roman zum Thema an. Mohamed Amjahid ist ein Kenner der Materie. Er hat sich als freier Journalist viel mit dem Thema auseinandergesetzt und ist selbst auch ein bekannter Buchautor. Unter anderem hat er vor 3 Jahren Unter Weißen, was es heißt, privilegiert zu sein, herausgebracht. Herzlich willkommen mit Amjahid.
Guten Tag.
Waren Sie denn überrascht, als Sie jetzt für uns mal so die Lage sondiert haben, wie viele Bücher es eigentlich zum Thema Clankriminalität gibt?
Ich sage immer, wenn es mal schlecht läuft für mich als Autor, dann sattel ich um auf Clanbücher, beziehungsweise wenn es ganz schlimm wird, auf Islambücher. Spaß beiseite, also das hat mich natürlich nicht überrascht, weil das Thema ist allgegenwärtig in Tageszeitungen, aber auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und dass da die Verlage jetzt auch drauf springen, ist total einleuchtend. Dass das jetzt gleichzeitig so viele gemacht haben, ist ein bisschen überraschend, aber das hat mich jetzt überhaupt gar nicht irgendwie irritiert, sagen wir mal so.
Sie schauen ja durchaus kritisch auf das Phänomen. Sie haben mal gesagt, da gibt es viele rassistische Klischees in dieser Aufarbeitung oder wird nicht so gründlich gearbeitet. Die Recherchen scheinen nicht so ganz wasserdicht zu sein, aber man kann ja auch nicht behaupten, dass es das nicht gibt, die Clankriminalität, nicht?
Das stimmt, aber da würde ich gerne mit einem Beispiel anfangen. Es gibt nämlich im Drömer Verlag ein neues Buch von Mahmoud Al-Sayn, selbsternannter Clanchef. Das heißt Der Pate von Berlin, Untertitel Mein Weg, meine Familie, meine Regeln. Auf dem Cover von diesem Buch soll ein arabisches Wort stehen, Ra'is, das bedeutet Führer oder Präsident. Problem beim Drömer Verlag ist, dass etwas im Layout durcheinander gekommen ist und das ist eher so ein Buchstabensalat geworden. Aber das Buch steht genauso im Buchhandel. Und das symbolisiert so ein bisschen, dass da sehr viele Leute mit der Materie zu tun haben, die sich doch nicht auskennen. Das sind dann in dem Fall jetzt sehr krasse Sachen, die passiert sind auf diesem Buchcover. Aber ganz oft lassen sich viele Kolleginnen und Kollegen, viele Autorinnen auch von ihren Vorteilen leiten. Das ist genau das, was ich kritisiere.
Und das sowieso, auch die ist denn die Covergestaltung auch sowieso schon so ein bisschen reißerisch?
Ja, ich habe hier ein paar mitgebracht. Hier sieht man zum Beispiel auf dem einen Buch so Hände, die sollen, glaube ich, einem arabischen Mann gehören. Und der trägt eine Goldkette. Das ist natürlich Bling Bling und Kriminalität. Auf dem anderen Cover sieht man so eine dunkle Gestalt mit Tattoos und einem Gebetskranz ums Handgelenk. Das soll, glaube ich, so symbolisieren, Kultur und Religion von denen sind fremd und sollen uns Angst machen. Da ist so eine Dichotomie immer, sowohl bei der Covergestaltung als auch in den Texten. Wir müssen vor denen Angst haben. Und das ist auch was, was man kritisch reflektieren sollte.
Jetzt haben wir es uns von außen angeschaut. Schlagen wir doch mal ein Buch auf. Jetzt vielleicht Die Macht der Clans, ein Buch der Spiegel-TV-Journalisten Thomas Heise und Klaas Meyer-Heuer. Was ist das für ein Buch?
Also das Buch beginnt mit einem Zitat von einem LKA-Ermittler, das ich kurz vorlesen möchte. Das Zitat heißt, wer Infos aus der Hölle will, kann nicht nur mit Engeln reden. Das kann man so machen. Ich finde es aber als kritischer Journalist schon komisch, mit einem LKA-Zitat anzufangen. Das zeigt aber sehr gut, welchen Ton da die zwei Autoren quasi einschlagen, die ja Dokumentationen für Spiegel TV, unter anderem auch für das Privatfernsehen machen. Und wer nicht lesen möchte oder keine Lust hat, kann da die entsprechenden Dokumentationen sich auch im Internet angucken. Da geht es um skrupellose Machenschaften, Familiennetzwerke, die zwischen Nahost, Deutschland und Südamerika reichen. Quasi Menschen, die hierher gekommen sind nach Deutschland und unsere Werte nicht respektieren. Da ist sie wieder, die Dichotomie. Und ein kleines Beispiel aus einer Dokumentation. Da wird mit der Kamera auf einen älteren Herrn gezeigt oder Ein älterer Mann ist zu sehen in einer Dokumentation und der ist absolut überfordert mit der Situation. Man hält aber mit der Kamera auf ihn und bohrt quasi, was er jetzt irgendwie dazu zu sagen hat. Sein Sohn steht vor Gericht. Und da dieser Ton, diese Recherchemethode, die macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen als Reporter. Und das findet sich aber auch in diesem Buch wieder.
In der Schreibweise oder wie spiegelt sich das?
Ja, auch in der Sprache tatsächlich. Da kommen halt ganz oft so Orientalismen vor im Sinne von Parallelgesellschaft, Orient, Tausend eine Nacht, so in die Richtung. Und gleichzeitig auch in der Art und Weise, wie überhaupt mit dem Thema umgegangen wird. Wir können gleich vielleicht nochmal über die Datenlage sprechen. Da geht es aber bei mir, glaube ich, auch darum, als medienaffiner Leser so ein bisschen über die Positionierung der Autoren nachzudenken. Es gibt einen Artikel von Stefan Niggemeier, der Medienjournalist bei Übermedien, der hat das nochmal aufgearbeitet, wie dieses Buch zum Beispiel, aber auch diese Dokumentationen entstanden sind. Ein ehemaliger Kollege von den beiden Spiegel-TV-Journalisten wirft den Autoren unsaubere Recherchemethoden und Voreingenommenheit vor. Die Autoren weisen das von sich, aber da packe ich natürlich das Popcorn aus als medienaffiner Leser und finde es total interessant, tatsächlich hinter die Kulissen zu gucken, wie diese Bücher auch entstehen.
Wir können uns ja mal noch ein zweites Buch anschauen, das Sie gelesen haben. Auf der Straße gilt unser Gesetz. Sind Sie da auch so unzufrieden?
Christine Kentsche, die Autorin, ist lange Gerichtsreporterin für die Welt gewesen. Auch da wieder Positionierung, Springer Verlag, muss ich glaube ich nicht erklären. Und sie erzählt in Auf der Straße gilt unser Gesetz die Geschichte von Khalil O. aus der Perspektive von Khalil O. Und das hat mich tatsächlich erstmal positiv überrascht, das gebe ich auch zu, weil dort in einer Art Protokoll quasi einfach die Perspektive dieser Person erzählt wird. Mit kritischen Blicken auf die Politik, auf Polizei und Medien erfahren wir, was Khalil O. Als Sohn libanesischer Einwanderer so alles in Deutschland durchgemacht hat. Stichworte Duldungsstatus, soziale Not, Scheidung der Eltern, Rassismus in der Schule, sogenannte Brennpunktschule, die Leute, die dort landen, die Kinder, die dort landen, aus denen soll ja nichts werden. Khalil O. erzählt dann in diesem Buch seine Geschichte zusammen mit der Weltjournalistin, weil er es ja geschafft hat, sich da quasi zu befreien. Und ein großes Indiz, dass er es geschafft hat und jetzt ein guter Bürger ist, ist, dass er im Autoradio jetzt Deutschlandfunk hört. Und das fand ich total lustig, weil ich natürlich
auch... Finde ich auch lustig.
Ohne, dass ich ihren Hörerinnen jetzt zu nahe kommen möchte. Die Monokausalität zwischen Deutschlandfunk hören und gesetzestreu sein ist, glaube ich, sehr... weit hergeholt.
Sie hatten ja vorhin schon darauf angespielt, die Datenlage. Auf was beziehen sich denn diese ganzen Recherchen überhaupt?
Auf jeden Fall nicht auf aktuelle Recherchen zu diesen Clan-Statistiken. Ich habe mich sehr lange damit auseinandergesetzt und das jetzt alles aufzudröseln hier wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel. Es geht aber darum, dass in vielen Bundesländern die Statistiken zu sogenannter Clankriminalität aufgebauscht werden. Da werden in verschiedenen Sicherheitsbehörden Methoden angewendet, die dafür sorgen, dass die Zahlen nach oben gehen. Zum Beispiel, wenn man in Niedersachsen den falschen Nachnamen hat, also den Nachnamen einer sogenannten arabischen Großfamilie trägt, dann ist es sehr, sehr leicht, dass man in diese Statistik quasi mit eingepreist wird und das lässt das Problem viel, viel größer erscheinen, als es ist. Und diese und andere Erkenntnisse werden nicht in diesen Büchern erwähnt oder besprochen. Und das ist schon problematisch, glaube ich, weil schön und gut, dass man reinzoomt und dichte Beschreibungen macht, aber man kann das auch nicht einfach kontextlos da einfach darstellen. Und ich habe auch überlegt, warum das so ist, warum das nicht mit aufgenommen wurde, weil da natürlich viele Kolleginnen und Kollegen ihre eigene Arbeit der vergangenen 10, 15, 20 Jahre ja diskreditieren würden, wenn es plötzlich heißt, ach, das Problem ist gar nicht so, wie wir dachten.
Also ein richtig überzeugendes Sachbuch fehlt noch oder steht noch aus, aber Sie haben auch einen Roman gelesen. Das ist ja natürlich auch ein Thema, was sehr für Fiktion geeignet ist. Wie finden Sie Clanland von Burkhard Benneken?
Burkhard Benneken ist ein Anwalt, der auch verschiedene sogenannte Großfamilien vertritt. Und er hat sich entschieden, einen Roman zu schreiben, weil er dann besser über das Thema reden kann. Als Anwalt kann er, glaube ich, nicht alles ausplaudern. Ganz kurz, es geht im Roman um das Jahr 2044 in Deutschland. Eine rechtsextreme Regierung ist an der Macht und unterdrückt Muslime und Musliminnen, versieht sie mit elektronischen Chips, um sie zu markieren und zu kontrollieren. Also eine ganz dystopische Erzählung. Und viele Musliminnen und Muslime ziehen sich in sogenannte autonome Zonen zurück unter der Führung von Clan-Oberhäuptern. Hier geht es um die autonome Zone Neu-Essen unter der Führung von Abdelkarim al-Zahidi. Der ist aber nicht der Held des Romans. Benneken ist ja Anwalt und da liegt es sehr nahe, dass ein Anwalt im Roman auch quasi gegen die rechtsextreme Regierung kämpft. Und so wird quasi diese dystopische Erzählung dann weitergesponnen.
Also auch da müssen wir noch warten. Mohammed Amjahid, vielen Dank für diesen Überblick in Deutschlandfunk Kultur. Und wir haben für Sie eine Liste zusammengestellt mit all den Büchern, über die wir gerade gesprochen haben. Zu finden ist sie auf unserer Homepage unter deutschlandfunkkultur.de. Der Tod, das muss ein Wiener sein, heißt eines der berühmtesten Lieder von Georg Kreisler. Und tatsächlich liegt in der österreichischen Hauptstadt zuweilen eine gewisse Morbidität in der Luft, die aber sehr poetisch und sogar amüsant sein kann, wenn man sie mit dem typischen schwarzen Humor der Wiener interpretiert. Genau das beherrscht der Schauspieler Karl Achleitner offenbar perfekt, denn er ist ein vielgefragter Trauerredner und hat über seine Erfahrungen am schönsten Arbeitsplatz der Welt ein Buch geschrieben. Andrea Rödig hat ihn an diesem Arbeitsplatz getroffen.
Der Südwestfriedhof in Wien, Ende Oktober. Die Sonne scheint draußen, während in der Aufbahrungshalle einige Trauergäste ihrer verstorbenen Mutter, Großmutter, Urgroßmutter das letzte Geleit geben. Frau Rosa N. war Jahrgang 1929 und Karl Achleitner erwähnt in seiner Gedenkrede Stationen aus ihrem Lebensweg. Er vergisst auch nicht zu erwähnen, dass sie einmal beim Apfelkuchenbacken Pfeffer mit Zimt verwechselte.
Von wo immer die Oma uns gerade zuschauen mag, wenn sie das sehen könnt, dass sie beim Gedanken an den Pfeffer im Apfelstrudel und sei es mit einem schweren Herzen und Tränen, im Gedanken an die Oma auch lächeln und lachen können, ich glaube, sie wird sich sehr freuen. Das Schönste heißt irgendwo, was ein Mensch hinterlassen kann, das ist ein Lächeln auf den Gesichtern derjenigen, die an ihn denken. Und das hat die Oma allein mit dem Pfeffer im Apfelstrudel geschafft.
Seit Karl Achleitner vor 8 Jahren neben der Schauspielerei auch den Job als weltlicher Trauerredner übernahm, hat er mehr als 2500 Reden gehalten. Etliche der Geschichten, die er dabei erlebte, aber auch die eigene Entwicklung als Redner, sind im Buch verarbeitet. Ganz sicher hat Achleitner von den trauernden Hinterbliebenen und auch von den Toten gelernt. Da war zum Beispiel der Georg, ein erfolgreicher und lebenslustiger Unternehmer mit 7 Kindern von 3 Ehefrauen. In Wien nennt man einen Georg oft Schurli und den Wein trinkt man als Achterl. Der Schurli sagte statt alle Achtung immer alle Achterl.
Alle Achterl. Ja. Und wenn er ein paar Achtel Intus hatte, hat er oft gesagt, Gloria und Glimmer, so ein Schurli-Bur gibt's nimmer. Das waren seine 2 Sprüche. Jetzt ging es um seine Beerdigung, 100 Leute mindestens, die ganze Familie und viele Freunde. Und natürlich habe ich das aufgegriffen und habe am Schluss dann gesagt, lieber Schurli, nachdem ich sein Leben Revue passieren habe lassen, was für ein Lebensweg, Ole Achtal, erster Lacher. Und am Schluss, dann habe ich mich zu den Leuten geredet und gesagt, Gloria und Glimmer und alle im Chor, so ein Schurli-Bur gibt's nimmer. Und da gab es noch einen kleinen Applaus für ihn und das war sein Abschied, ja.
Achleitner zeigt, dass der österreichische Humor nicht nur böse sein muss, sondern auch herzlich, menschlich und einfühlsam sein kann. Komik kommt im Buch immer wieder vor, etwa wenn Achleitner erzählt, wie sich vor einer Rede eine Hornisse in seinem Hosenbein verfing und kräftig zustach. Oder wie er sich auf der Fahrt zum Friedhof komplett mit Johannisbeerjoghurt bekleckerte. Der Tod kann auch komisch sein. Jedenfalls sucht Achleitner nach dem Tröstenden im Schmerz. Und der größte Trost, den ein weltlicher Trauerredner wohl spenden kann, ist der Hinweis darauf, dass es so weh tut, weil Liebe im Spiel ist. Wir trauern, weil wir lieben. Und darauf legt Achleitner das ganze Gewicht.
Darf ich sagen, dass Ihre Mama, Ihre Oma Spuren der Liebe hinterlässt? Na sicher kann man das sagen. Das klingt vielleicht an normalen Tagen ein bisschen kitschig oder wie eine Floskel. Aber für Menschen, die in Trauer sind, hat das eine Tiefe. Und in dieser Metapher Spuren der Liebe hat irrsinnig viel Platz.
Achleitner ist immer auch noch in Rollen auf der Bühne und im Film zu sehen. Aber das ist ein anderes Genre. Mit Schauspiel haben die Trauerreden nichts zu tun, sagt er. Hier stehe er als Mensch auf Augenhöhe. Und als Mensch hat Achleitner, wie er im Buch schreibt, durch die Beschäftigung mit dem Tod und dem Sterben enorm viel gelernt.
Wenn man den Tod als das nimmt, was er ist, ein unverrückbares Faktum, an dem wir nicht rütteln können, das wir nicht verändern können, warum ihn dann negativ konnotieren? Warum sagen, er ist schrecklich und er ist der grimme Schnitter, der kommt und so? Nee.
Im Grunde ist Achleitners Buch keines über den Tod, sondern eines über die Liebe und über die Notwendigkeit, die guten Seiten im Menschen zu sehen. Diese Einsicht klingt vielleicht an einigen Stellen etwas zu sentimental, aber angesichts der Endlichkeit ist das allemal erlaubt. Seit er sich so oft auf Friedhöfen aufhalte, habe sein Leben an Leichtigkeit gewonnen, schreibt Achleitner. Und das ist wirklich ein guter Trost.
Der österreichische Schauspieler Karl Achleitner. Sein Buch ist unter dem Titel »Das Geheimnis eines guten Lebens – Erkenntnisse eines Trauerredners« in der Edition A erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Vor 11 Jahren hat Katrin Schmidt den Deutschen Buchpreis erhalten für ihren autobiografischen Roman »Du stirbst nicht«. Daran erzählt sie von den Folgen eines Schlaganfalls, den sie selbst erlitten hat und in dessen Folge sie die Sprache nochmal neu erlernen musste. Ob davon noch eine Art Echo in ihren neuen Gedichten zu hören ist, Jörg Margenau weiß es. Er hat »Sommerschaums Ernte« gelesen. »Sommerschaums Ernte«, sind das passenderweise Herbstgedichte oder um was für eine Ernte geht's dabei, Jörg? Mal genau.
Ja, kann man schon sagen, dass das so eine Art lyrische Herbstlese ist. Die Dichterin, die da spricht, das lyrische Ich, ist älter geworden. Die Kinder sind aus dem Haus. Man weiß von Katrin Schmidt, dass sie 5 Kinder großgezogen hat. Und wenn die dann alle weg sind, dann ist die Leere dann doch sehr spürbar im Greisenhaus, wie es in einem der Gedichte heißt. Vergänglichkeit, Alter, Herbst sind auch ganz explizit Themen. Eine Liebe, die zurückliegt, die offenbar vorbeiging. Der Herbst würde ohne Kürbisse bleiben in diesem Jahr, wie ich ohne dich, heißt es da an der Stelle. Das sind melancholische Gedichte, die allerdings immer wieder auch durch Sprachwitz dann eine andere Richtung kriegen. Ingeborg Bachmann klingt an, wenn es heißt, ich stundete der Zeit alle Fristen. Oder Goethe wird zitiert mit Willkommen im Abschied. Ein Gedicht ist Friederike Mayröcker gewidmet und nimmt Verse von ihr auf und dichtet sie weiter. Also es ist auch eine lyrische Ernte tatsächlich, eine Lebensernte. Und in diese Tradition hinein schreibt Katrin Schmidt ihre Gedichte.
Also auch ganz existenzielle Themen offenbar, die man da in diesem Band findet und mit denen sich die Dichterin auseinandersetzt.
Das ist ja bei Lyrik eigentlich doch immer so, dass es auch um das Leben selbst geht oder um die Art und Weise, das Leben aufzufassen und wie das geht mit Sprache. Und das ist bei Katrin Schmidt eben auch das Besondere, dieses Verhältnis zur Sprache, was Sie schon angedeutet haben, durch den Schlaganfall und durch das Wiedergewinnen der Worte, dass sie da ein ganz anderes Verhältnis hat dazu, zu den einzelnen Begriffen, die wie Dinge sind, die sie fremd anblicken, die sich abtasten lassen. Und dann sind die Wörter wie Steine oder wie Tiere. Oder die Wörter sind Lebewesen, die sich verändern, indem man sie gebraucht. Dann wird es der Dichterin plötzlich taubenflau. Oder manchmal hat sie ein Kabeljaulen im Ohr. Solche Sachen, dass die Worte sich verdrehen und dann plötzlich eine ganz andere Bedeutung kriegen. Das ist sehr typisch für Katrin Schmidt und das ist auch in diesen Gedichten zu finden.
Was gefällt Ihnen denn an diesen Gedichten? Oder würden Sie sagen, das ist auch ein typischer Katrin Schmidt-Gedichtband?
Mir gefällt gerade dieses dingliche, materielle, körperliche in der Sprache und dass die Sprache selbst dann da im Raum steht, wie die Bäume in der Landschaft. Da gibt es dann Zeilen wie die Sätze, die wir uns eben noch zuflüsterten, stehen still im Getreide ringsum. In einem anderen Gedicht, das schon den Titel Phrasenstrukturgrammatik heißt, da heißt es, Ich sah dich in meine Begriffe radeln, mitten hinein ins Tohuwabohu der Halbsätze, die um Bedeutungen kungelten. Da war kein Wort übrig für dich. Oder es ist von Kaffeesatz die Rede. Und dann ist der Kaffeesatz aber plötzlich nicht mehr das, was man in der Tasse hat, sondern das, was man spricht. Und diese Verschiebung von Dingen zu Worten und Worten wieder zu Dingen zurück, das gefällt mir wirklich sehr gut an diesen Versen, die insgesamt allerdings in Rhythmus und Form mir manchmal etwas zu frei sind, etwas zu beliebig. Gerade auch, wenn dann die Einfälle die Führung übernehmen und man die Form gar nicht mehr wirklich erkennt.
Aber es klingt so, diese Mischung aus Melancholie und Heiterkeit, als wäre das eigentlich genau das Richtige, was man jetzt mal so lesen könnte in dieser Zeit.
Ja, und ich würde dann bei diesem Gedichtband ganz hinten anfangen. Da steht ein Zyklus aus 15 Sonetten. Und die sind dann wirklich ganz, ganz streng gebaut, wie Sonette eben so sind. Mit diesen Vierzeiler, Vierzeiler, drei, drei und alles reimt sich. Und mehr noch aber, dass diese 15 Sonette miteinander verfugt sind, dass jeweils die letzte Zeile des ersten Sonettes dann die erste des nächsten ist und so weiter. So geht das durch bis zum 15., dass dann aus den 14 Schluss- oder Anfangsversen der vorigen zusammengebaut wird und da dann die einzelnen Verse jeweils wieder einen anderen Bedeutungskontext bekommen. Das ist sehr kunstvoll gemacht und auch das Thema passt zu dieser Herbst-Gedichtsammlung, weil es geht um mumifizierte Eulen, die der Bauhauskünstler Georg Mucher in einem Haus in der Provence gefunden hat und die der Fotograf Werner Stuhler fotografierte. Sie lässt sich von diesen Fotos anregen, die also tatsächlich von Vergänglichkeit, von aber auch Beständigkeit erzählen, mit diesen tanzenden toten Figuren. Und das fand ich das Stärkste in diesem Band, der dann mit der Zeile endet. Drin hockt vorm Ofen stumm ein Wortentfacher. Es ist kein Schnitter, ist ein Aschenmacher. In seinem Auge sammelt sich Begehrnis. Das wird natürlich noch viel stärker, wenn man das dann im Zusammenhang dieses gebauten Sonettes liest.
Jörg Margenau über Katrin Schmidts Gedichtband Sommerschaums Ernte. Erschienen ist das Buch beim Kölner Verlag Kiepenheuer und Witsch.
Straßenkritik.
Mein Name ist Katrin Huck und ich habe das Buch Zu lieben gelesen von Lann Hornscheid. Und da es ein Wendebuch ist, hat es auch noch einen anderen Titel. Man kann nämlich von zwei Seiten anfangen und zwar Kapitalismus entlieben. Lann Hornscheid sagt, dass das Konzept der romantischen Liebe, so wie das in unserer Gesellschaft, in unserem kapitalistischen System auch propagiert wird, eigentlich sehr, sehr kurz greift und sehr eingeengt ist. Und dass die Idee schon ist, dass man mit sehr vielen Menschen ein verbundenes Verhältnis pflegen kann. Und das hat mir total viel gebracht, ganz viel Inspiration, auch Situationen im Beruf anders zu bewerten, wo man immer wieder mit Leuten zusammentrifft, die man privat nicht mag. Und ich finde diese Idee, dass man irgendwie einen Umgang findet, der darauf basiert, dass man andere erstmal respektiert und ihnen Wohlwollen entgegenbringt, auch wenn sie anders sind als man selber, irgendwie ganz bereichernd. Dass der Raum einfach sehr viel weiter gemacht wird des Liebens oder der Liebe und des Handelns darin und des Seins darin.
In Papenburg liest Katrin Huck von Lann Hornscheid Zu lieben, lieben als politisches Handeln, Kapitalismus entlieben. 448 Seiten hat das Buch, das im Verlag Worten und Mehr erschienen ist. Schon viermal hat Stefanie Krawel den Deutschen Buchhandlungspreis bekommen für den Lesesaal Hamburg, den sie 7 Jahre lang in Eimsbüttel betrieben hat und seit 2 Jahren jetzt mitten in der Hamburger Innenstadt in den Stadthöfen. Guten Morgen, Frau Krawel.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Wie ist denn bei Ihnen so die Atmosphäre da so mitten im Hamburger Zentrum? Ist da im Moment deutlich weniger los als sonst?
Es ist aufgrund des Teil-Lockdowns natürlich für die Menschen, die in die Innenstadt kommen, schwierig, weil es kaum Aufenthaltsqualität gibt. Das heißt, man kann nicht mal Mittagessen gehen oder Kaffee trinken, da ja alles geschlossen ist. Insofern gibt es schon einschneidend weniger Menschen, die hier in die Innenstadt kommen und in Konsequenz natürlich dann auch weniger Verkehr bei uns im Buchladen.
Sie haben ja normalerweise auch regelmäßige Veranstaltungen, die fallen jetzt natürlich auch Corona-bedingt aus. Was aber ja immer geht und vielleicht sogar ja mehr denn je gebraucht wird, sind Empfehlungen, die Sie auf Ihrer Homepage geben und hier auch jetzt bei uns. Womit wollen wir denn heute anfangen?
Auch ich würde ganz gerne mit Patience geht vorüber von Margaret Goldsmith anfangen. Denn Patience steht ja für Geduld und das ist sicherlich ein wichtiger Teil ihres Romans.
Was ist denn das für eine Frau, auch diese Margaret Goldsmith? Die ist ja bei uns nicht so bekannt, hat aber ein sehr interessantes Leben, habe ich vorhin mal so überflogen.
In der Tat, also Margaret Goldsmith ist 1895 geboren und 1970 gestorben, in den USA geboren, ist aber in Berlin aufgewachsen und somit ist das Buch auch auf Deutsch. Sie ist dann in den 30er Jahren nach London gegangen und hat mehrere Romane, Sachbücher und Biografien geschrieben. Aber wichtig war sie auch für die deutsche Literatur in der englischsprachigen Welt, denn sie hat Anna Segers, Erich Kästner und Vicky Baum ins Englische übersetzt.
Und was gefällt Ihnen jetzt an diesem Roman so gut, an Patience geht vorüber?
Also Patience, die Protagonistin, ist die Tochter einer Engländerin und eines Deutschen. Wir steigen ein in dem Moment, als sie 1918, kurz vor Kriegsende, mit ihrer besten Freundin und späteren Geliebten Grete ihr Abitur in einer Konditorei feiert, was ja per se schon was Besonderes ist, denn zu dem Zeitpunkt war ja das Geld sehr knapp. Über den Roman wird halt ihre Lebensbahn ein wenig beschrieben, sehr intensiv, Grete, und sie lernt dann den Soldaten Joachim kennen, heiratet ihn, aber die Ehe währt nicht lange. Sie will nicht darauf verzichten, ihr eigenes Leben zu leben und arbeitet dann als Journalistin und geht am Ende nach einer Ausbildung in Medizin als Medizinerin nach New York. Also ein sehr spannendes Leben.
Und Sie haben auch ein spannendes Sachbuch ausgesucht, das auch in die Geschichte schaut. Und ich erinnere mich, dass unsere Rezensentin hier bei Deutschlandfunk Kultur in der Lesart auch total begeistert war. Was gefällt Ihnen an Desmond Morris, das Leben der Surrealisten?
Also Desmond Morris ist ja 1928 geboren und auch ein surrealistischer Künstler. Das heißt, was das Buch ausmacht, ist, dass er die Person, die er hier beschreibt, die 32 Künstlerinnen und Künstler, die kennt er alle persönlich. Und dieses Buch, übersetzt von Willi Winkler, ist wirklich eine sehr spannende Angelegenheit, denn es wird das Leben hinter den Künstlern beschrieben. Francis Bacon, André Breton, Max Ernst, das sind ja alles bekannte Namen. Und was zusätzlich wunderbar an diesem Buch ist, sind die Abbildungen und Fotos der Künstlerinnen und Künstler. Ein sehr gelungener Blick hinter die Kulissen mit Liebe, Freundschaft und dramatischen Zerwürfnissen.
Das klingt toll. Und Sie haben auch eine Figur der Zeitgeschichte aus dem Kinderbuchbereich ausgesucht. Hannah Arendt auf der Bühne, das ist ja Teil einer ganzen Buchreihe.
Die möchte ich sehr gerne vorstellen, diese Reihe, weil ich sie gerade in dieser Zeit so wichtig finde. Denn die Kinder haben viele Fragen, auch existenzielle Fragen. Und dafür ist diese Buchreihe Platon und Co. gerade wunderbar passend. Es sind mittlerweile 20 Bände erschienen im Diaphanes Verlag. Es geht in diesen Bänden über Philosophen und leider nur einer Philosophin, die ich ja eben angesprochen habe, Hannah Arendt. Mit wunderbaren Illustrationen wird ihr Leben beschrieben für Kinder. Als einzige Frau wird ihre Geschichte insofern einzigartig dargestellt, weil es gibt eine kleine und eine große Hannah, die ins Theater gehen. Es ist sehr fantasievoll mit wunderbaren Illustrationen von Clémence Poulet. Und sie begegnen zum Beispiel Aristoteles oder werden mit Personen aus der Vergangenheit immer wieder konfrontiert und erleben Abenteuer.
Stefanie Krawel, vielen Dank für diese Empfehlungen. Alles Gute für Sie und Ihre Buchhandlung.
Vielen Dank, Frau Gerg.
Und die Empfehlungen von Stefanie Krawel, der Inhaberin der Buchhandlung Lesesaal Hamburg. Das waren folgende Bücher: Patience geht vorüber von Margaret Goldsmith aus dem Aviva Verlag, dann Desmond Morris, das Leben der Surrealisten aus dem Zürcher Unionsverlag und aus der Kinderbuchreihe des Diaphanes Verlag, Hannah Arendt auf der Bühne. Millionen Eltern hat der Schweizer Kinderarzt und Entwicklungspsychologe Remo Lago dabei geholfen, sich zurechtzufinden. Vor allem seine Bücher Babyjahre und Kinderjahre wurden, seit sie in den 90ern veröffentlicht wurden, immer wieder neu aufgelegt. Jetzt ist Remo Lago im Alter von 76 Jahren gestorben. Und bevor wir über ihn und sein Werk sprechen, hören wir ihn nochmal, wie er hier bei uns im Programm zu Gast war.
Ich denke, dass wir eine fatale Neigung haben, die Kinder unter Druck zu setzen und letztlich auch zu verbiegen, weil wir eben unsere eigenen Erwartungen über die Verwirklichung der Kinder setzen.
Der Schweizer Kinderarzt Remo Lago war das. Er ist jetzt nach langer Krankheit gestorben. Und er war das im Gespräch mit Kim Kindermann, oder? Die jetzt bei mir in der Sendung ist.
Ich weiß gar nicht, ob es das Gespräch mit mir damals war für meine Forschungssendung. Ja, also ein großartiger Mann und ein wirklich, wirklich schwerer Verlust, muss ich sagen. Ich war heute früh ganz erschrocken, als ich das dann gelesen habe und habe sofort nochmal so einen TED-Talk angemacht von ihm, weil ich ihn einfach irgendwie nochmal spüren wollte. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Das ist ja so ein bisschen der Leitspruch von Remo Lago gewesen. Und ich weiß, als wir ihn hier hatten und er mit uns gesprochen hat und mein Kollege und ich, wir beide hatten Kinder in unterschiedlichem Alter und wie er uns so schön zurechtgerüttelt hat, immer wenn wir gesagt haben, aber das ist doch so und das muss doch so sein. Und dass er immer so schön gesagt hat, nein, das muss nicht so sein und schauen Sie doch lieber mal. Und was Sie da machen, ist so. Also man war so ein bisschen versucht, oder ich war so ein bisschen versucht, dass ich gedacht habe, ich klaue mir den jetzt nach der Sendung, ich nehme den mit nach Hause und der muss mich einfach durch diese ganze Zeit der Erziehung begleiten. Das war einfach, weil er auch in seinem Auftreten selber, er war so glaubwürdig, er war so ein wahnsinnig netter Mensch. Also der kam hier rein und ich dachte, ich kenne den. Und ich habe auch mit dem sofort so geredet, als würde ich ihn kennen. Und wir haben uns E-Mails geschrieben und das hörte gar nicht auf, dieses Gefühl, der lebt genau das, was er sagt. Nämlich zu sagen, Kinder müssen ernst genommen werden, sie müssen wohlwollend begleitet werden. Und diese positive Lebensansicht, die hat er gelebt. Und in den Büchern, ich glaube, das war für die Eltern so entspannt, dass er eben einfach gesagt hat, jedes Kind ist einmalig, jedes Kind versucht mit seinen Eigenschaften in dieser Welt zu bestehen. Und wie er sagt, eben immer in Übereinstimmung zu kommen, auch mit dieser Welt. Und Eltern, wir Eltern sind dafür da, Kinder eben nicht durch Druck, wie er jetzt gerade auch nochmal gesagt hat, und Erwartungen zu prägen, sondern indem wir sie begleiten dadurch und indem Eltern dadurch auch ein bisschen entlastet werden. Ich glaube, deswegen waren diese Bücher auch so erfolgreich oder sind so erfolgreich, weil Eltern auf einmal gemerkt haben, boah, so eine Last, die von ihnen genommen wird. Und das hat er wahnsinnig bildlich, schlau und überzeugend rübergetragen.
Ich fand das auch damals sehr beruhigend und offenbar ja Millionen Leute, der ist ja bis nach China übersetzt worden. Und diese Idee, dass man so hört von einem kompetenten Mann, alles ist okay, jedes Kind ist auf seine Art normal. War das denn 1993, als das erste Buch da erschienen ist, dieses Babyjahre, war das da noch eine neue Erkenntnis?
Also ich denke, er gehört auf jeden Fall zu den Pionieren, weil er einfach einer der Ersten war, der ja auch richtig aus der Forschung kam. Er hat 900 Kinder begleitet von der Geburt bis ins Erwachsenenalter. Also wir reden hier wirklich über eine richtig lange Forschungszeit. Und er hat so die Grundbedürfnisse, wie er das, oder wie man es nennt, die Grundbedürfnisse jedes Menschen erkannt. Und das war eben neben der Nahrungsaufnahme, die ja nun mal überlebenswichtig ist, hat er aber gezeigt, dass eben einfach diese Sehnsucht nach Geborgenheit, nach sozialer Anerkennung, die schon ganz früh anfängt. Also das ist nicht erst so, dass wir Erwachsenen uns auf einmal daran rubbeln und sagen, hey, hallo, sehen mich hier auch alle? Nein, das tun schon kleine Kinder, die wollen auch gesehen werden. Dass er geguckt hat, es geht um Selbstentfaltung, auch Leistung. Alle wollen was leisten. Es ist nicht so, dass man sie schlagen und drängen und erzwingen muss. Das macht der Mensch eigentlich, wenn man ihn eben wohlwollend begleitet, tut er das. Und das hat er in Zusammenhang gesetzt mit der jeweiligen Entwicklung der Kinder. Also er hat geguckt, wo sind sie sprachlich, motorisch, was können sie zu welchem Zeitpunkt? Und damit hat er sich eben auch ganz ausdrücklich gegen jede Art von Förderwahn ausgedrückt. Er hat gesagt, nein, zieht nicht an den Kindern. Guckt hin, schaut, was jetzt passt und danach verhaltet euch. Und nehmt auch selbst, Eltern, nehmt bitte euch selbst ein bisschen zurück und nehmt den Druck raus und seid ein bisschen gelassen. Und ich glaube, das ist sowas, was wahnsinnig entspannend ist und was in dieser Eltern-Kind-Beziehung immer wieder neu aufgebaut und immer wieder Eltern auch bestätigt werden müssen darin.
Und das hat er ja auch in Bezug auf eine Zeit gesagt, wo es manchmal besonders schwierig wird zwischen Eltern und Kindern. Wir können uns ja noch mal was von ihm zur Pubertät anhören.
Also was uns als Eltern und Lehrern ja am meisten zu schaffen macht, ist die Änderung im sozialen Verhalten. Bei den Kindern ist es ja so, dass die Kinder sehr stark an ihre Bezugspersonen und vor allem an die Eltern gebunden sind. Und dadurch werden sie führbar. Es ist im Grunde genommen die Angst vor dem Liebesentzug, der dazu führt, dass die Kinder gehorchen. Hingegen der Jugendliche, beispielsweise wenn es ums Ausgehen geht und zu spät nach Hause kommen, dass die Eltern verärgert sind, das ist das kleinere Übel, als was die Gleichaltrigen darüber denken, wenn man zu früh nach Hause geht. Und das Zweite, was ebenfalls damit einhergeht, das ist ein Liebesverlust.
Also er sagt ja eigentlich in Bezug auf alles, gibt kein richtig oder falsch in der kindlichen Entwicklung, im Umgang mit Kindern schon. Hat er damit auch andere Erziehungsstile geprägt?
Also ich glaube, er war tatsächlich einer der Ersten für den deutschsprachigen Raum. Ich habe nochmal geguckt, der Däne Jesper Juhl ist natürlich einer Begleitung seiner Person, wenn man so will, auch die Schwedin Anna Wahlgren. Und ich dachte so, die sind alle zeitgleich geboren, die sind alle in den 1940er Jahren auf die Welt gekommen. Die sind natürlich geprägt gewesen, auch von dieser Zeit, wo Gehorsam, wo Autorität so ganz stark für Elternposition stand. Darunter haben sie ja vielleicht auch gelitten, ich weiß jetzt nicht im Einzelnen persönlich. Aber das war ja in dieser ganzen Zeit, also 1968 waren die dann eben junge Erwachsene. Und da war ja dieses ganze Liebe, 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 Gefühl, 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 das muss gesehen werden, das muss wahrgenommen werden. Und da haben sie einfach wirklich, und Remo Lago ganz vorne weg, er hat da eine Schranke gebrochen und er hat auch diesen Fachbereich revolutioniert, weil seitdem gibt es eigentlich keine Bücher mehr, die sagen, nee, Gehorsam ist alles und wer hier und wenn es nicht klappt, dann auch mal einen hinten drauf geben, schadet auch nichts. Ist nicht so. Das neueste Buch dieses Jahr war dann von Frau Philippa Perry, die auch nochmal gesagt hat, Gefühle gesehen werden, ernst genommen werden, dann, liebe Eltern, dann habt ihr auch tolle Kinder und dann habt ihr auch eine tolle Beziehung zu deinen Kindern. Und darum geht es ja letztlich.
Also auch ein tolles Vermächtnis, was Remo Lago uns da gegeben hat. Kim Kindermann über den Schweizer Kinderarzt und Entwicklungspsychologen Remo Lago, der im Alter von 76 Jahren gestorben ist.